Gut, ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, das Thema Lobpreis. Und zum Anfang, bevor wir da überhaupt irgendwo in näher reingehen, was das überhaupt ist, möchte ich einfach das Fenster auftun, dass wir erkennen, um was geht es denn eigentlich. Lobpreis ist nämlich einfach eine speziellere Art, eine speziellere Form vom Gebet. Und wenn wir von Lobpreis reden, ist es mir wichtig, dass wir auch sehen, letztendlich geht es nicht nur um diese Form, sondern es geht um unsere Beziehung, die wir mit Gott haben. Und wie wir dieser Beziehung Ausdruck geben. Gebet ist letztendlich nichts anderes als Kommunikation mit Gott. Und in dieser Kommunikation mit Gott, da hat Gott uns ganz, ganz viele Arten gegeben. Wie wir das ausdrücken können, wie wir mit ihm in Kontakt sein können, wie wir die Beziehung pflegen können, wie wir dieser Beziehung Ausdruck geben können. Und zum Anfang möchte ich euch einfach ein bisschen hineinnehmen in die verschiedenen Formen des Gebets. Eben, da gibt es Loben, da gibt es Preisen, da gibt es Anbeten. Das sind die Sachen, wo wir uns jetzt in dieser Predigtserie darauf werden fokussieren. Aber es gibt auch Danken. Und ihr werdet sehen, das gehört dann alles zusammen, gell? Man kann das dann nicht einfach so auseinandernehmen. Es gibt auch Bitten oder Fürbitte, also für jemand anderes beten heisst das Fürbitte. Es gibt Klagen. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das Klagelieder heisst. Es ist wichtig, dass wir wissen, wie können wir klagen. Das ist auch eine Ausdrucksform. Nicht nur Loben und Preisen. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir nicht loben und preisen, sondern wo wir dürfen, sollen, müssen klagen. Bei Gott klagen. Nicht Selbstmitleid, das ist eben nicht das Gleiche. Dann gibt es Buß, Fürbuß. Also das heisst, wir erkennen einen Fehler, etwas Falsches in unserem Leben. Wir kehren um. Für Buße ist auch wieder, wir tun stellvertretend für andere um Vergebung bitten. Es gibt ein Schreien zum Herr oder ein Flehen. Das ist vor allem in Notsituationen oft der Fall. Und es gibt ein Ausrufen, ein Verkündigen oder auch ein Proklamieren. Das sind so die verschiedenen Formen. Sehr wahrscheinlich ist die Liste hier nicht abschließend. Das ist einfach mal das, was mir gerade so ist in den Sinn gekommen, was so, ich habe es nicht jetzt erforscht, was es alles noch für Begriffe in der Bibel gibt, aber einfach hier ist mir wichtig, dass wir das sehen. Es ist eine Weite hier. Und mir ist es ein Anliegen, wenn wir so von Lobpreiszeiten reden, dass wir eigentlich das da immer im Hinterkopf haben. Eigentlich wäre es mir lieber, müssen wir reden, wie wir das über dem anders sagen. Und wir einfach in den Zeiten, wo wir in der Gegenwart von Gott sind, einfach so wollen sagen, oder? Zeiten in der Gegenwart von unserem Gott sind, wo all das Platz hat. In der sogenannten Lobpreiszeit, denke ich, wir müssen das alles Platz, dass wir klagen können. Wenn ihr in die Psalmen schaut, die Psalmen von David, die fangen oft mit Klagen an. Mit sich beklagen, klagen über die Situation, über die Umstände, über die Ungerechtigkeit. Und nachher kommt das Aufschauen zu Gott, und dann aber ich will meinen Gott loben. Oder wenn er seine Seele befiehlt, jetzt eine Seele, lob du den Gott, auch wenn es dir nicht drum ist. Und das ist manchmal ein Weg, den es da innen braucht. Unsere Seele ist es sehr oft nicht um zu loben und um zu preisen. Deren ist es auch nicht um das biblische Klagen, sondern deren ist es manchmal mehr um das Jammern und um sich selber betrauern und beklagen. Und das ist dann oft ungesungen, habt ihr das auch schon gemerkt. Und wenn ihr dann Sachen erlebt, gerade wenn Schwierigkeiten im Leben sind, dann sagen und ich preise mich Gott darüber. Ich lobe mich Gott darüber. Nicht, weil es mir jetzt gut geht. Nicht, weil ich das Gefühl habe, einen Sieg errungen, einen Durchbruch erlebt. Aber ich weiss, Gott ist immer noch Gott. Und er hat mein Leben im Griff. Und er hat die Umstände im Griff, die nichts drin sind, die mich nicht so cool trinken. Und das ist eine ganze Palette. Und wenn wir in diese Palette eintauchen, dann ist es mir wichtig, dass wir sehen, das ist eigentlich die Breite, die wir haben. Und wenn wir Zeiten haben, auch hier, wo wir sagen, auch wenn wir diesen Lobpreiszeiten sagen, ist es mir ein Wunsch, ein Anliegen, dass das alles irgendwie Platz hat. Was jetzt noch fehlt, ist das Stille sein vor dem Herrn. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Einfach still sein, seid still und erkennt, dass ich bin Herr. Das ist das Befohlen. Einfach mal still sein vor Gott. Das ist auch eine Form von Anbetung, von Lobpreis, von Gebet. Also einfach, dass wir hier mal wieder Vorhang auftun, das Fenster auftun und in eine Weite reinkommen. Es geht nicht nur um Lobpreis in einem engeren Sinn. So, jetzt schauen wir die deutschen Begriffe miteinander an, was die überhaupt bedeuten. Loben, das kommt aus dem Althochdeutschen Lobon und das bedeutet loben, preisen, verherrlichen, empfehlen, jubeln. Und wenn ihr jetzt das hier merkt, dann merkt ihr, da ist eigentlich schon alles drin. Also das Preisen ist da auch schon drin. Das Jubeln ist drin, das Verherrlichen ist drin. Also der ursprüngliche deutsche Begriff tut eigentlich das Wesen vom Loben schon auf eine sehr gute Art zum Ausdruck bringen. Jetzt in heutiger Zeit hat Loben eine Verengung erfahren. Wenn wir heute von Loben reden, im normalen, im alltäglichen Sinn, nicht im geistlichen Sinn, dann ist es einfach ein positives Äußern über jemanden oder eine Anerkennung ausdrücken. Das ist nach Wikipedia da. Das ist einfach nach Lexikon. Also wenn ich jemanden lobe, was mache ich denn da? Das
heißt gut gemacht.
Genau, gut gemacht, gell? Wir können unsere Kinder loben, wenn sie etwas Gutes gemacht haben. Wir können unsere Hunde, wenn sie das Steckchen gebracht haben. Das ist loben. Wir loben, wir sprechen etwas Gutes aus, die Anerkennung ausdrücken. Oft ist das verbunden mit einer Arbeit, mit einer Leistung oder mit etwas, was eine Person eben auch gut gemacht hat. Das, was ich am Anfang gemacht habe, als ich da vom Fensterputzen geredet habe, das war Loben. Und gleichzeitig ein Danken auch noch für das, was ihr heute an Einsatz geleistet. Merci, das habt ihr gut gemacht. Das ist unser... Das, wie wir es heute kennen. Dann gibt es eine zweite Bedeutung, jemandem etwas zu versprechen. Das ist schon wieder so ein bisschen, das brauchen wir nicht mehr so viel. Eben geloben, das heisst, ich verspreche etwas, ein Gelöbnis ablegen oder eben ein Gelübde abzulegen, ist eigentlich ein Versprechen zu geben, ein Versprechen abzulegen. Und jetzt das Dritte, das hängt mit dem zusammen, einer Person zu versprechen, zu heiraten. Und da kennen wir das Wort von der Verlobung. Da ist das Wort Loben auch nochmal drin. Und hier auch wieder mit dieser Bedeutung, es ist ein Versprechen. Eine Verlobung ist ein Versprechen, das ich abgebe, eben ein Gelöbnis, ein Gelübde sozusagen, das ich ablege, das ich damit ausdrücke. Du bist meine Brut, die will dich heiraten. Du bist mein Brutigam, die will dich heiraten. Auf diesem Weg werden wir zusammengehen. Wir versprechen einander gegenseitig. Das ist also im Wort, im deutschen Wort Loben noch drin, aber B und C haben wir schon gemerkt, die sind ziemlich aus der Mode geraten. Jetzt kommt, jetzt kommen noch ein paar Bilder, genau, gut gemacht. He? Anerkennung ausdrücken. Das Kind, das zuerst einmal schnackt, wird gelobt. Applaudieren ist auch meistens eine Form von Lob ausdrücken. Daumen hoch, he? Das sind so die Arten, wie wir in der, auf weltliche Art loben und auf Deutsch das Wort da brauchen und einsetzen. Jetzt der zweite Begriff, das Preisen, da wird es schwieriger. Da bin ich gefragt worden in unserer Lebensschulgruppe, also mit Loben können wir sich ja noch etwas vorstellen, aber unter Preisen kann ich mir jetzt mal noch gar nichts vorstellen. Und das ist auch nicht ganz zu Unrecht, weil das wirklich ein Wort ist. Ich habe dann nachgeschaut im Lexikon, kommen dort eigentlich fast nur geistliche Interpretationen. Also es gibt fast keine weltlichen Gebrüche mehr, die in dem Sinn sind, wie ein Preisen, wie wir jetzt das vom Biblischen her würden sagen. Aber es gibt ein paar, die finden wir miteinander herausfinden. Wo kommt die Preise in unserem normalen, profanen, alltäglichen Leben vor?
Etwas anpreisen,
richtig. Wo kommt das sonst noch vor? Ja? Ein Preisensalz. Das ist ganz etwas anderes. Aber das ist ein ganz guter, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, müsste man nachforschen. Wer hat denn noch etwas Preis geben? Was bedeutet das? Etwas aufgeben oder offenbaren. Mhm. Haben wir ein zusammen mit der Grundbedeutung, die das Wort Preis nachher sonst noch hat. Also die dort noch ein bisschen nachdenken. Preis. Ohne, also jetzt nicht das Verb, sondern Substantiv. Preis. Was ist ein Preis? Ja, genau. Das gibt den Wert von etwas an. Preis. Ja, den Wert von einer Ware beschreiben. Oder von ein Preis, ja. Was gibt es noch für Preise? Ja, genau, ein Gewinn. Wettbewerbspreis. Man kann einen Preis gewinnen bei einem Wettbewerb. Das ist genau so. Das ist die Bedeutung, die wir haben. Ihr habt fast alles herausgefunden. Preis, Wertangabe bei einer Ware brauchen wir das. Oder eben Preis, Gewinn bei einem Wettbewerb. Preis als Auszeichnung oder Ehrung oder ein Geschenk bei einem Wettkampf. Das ist auch noch etwas, was man braucht. Also das die werden Preisen sozusagen, die eben gewonnen haben oder erst Platz gewonnen haben und so weiter. Da gibt es eine Preisung. Und dann eben die Anpreisung. Habt ihr auch gesehen, die positiven Eigenschaften, der Wert von einer Ware hervorheben. He? Etwas anpreisen. Das heisst, ich tue den Vorteil, den Wert, den etwas hat, darstellen. Also wenn der Dave seine Pfanne verkaufen will, dann muss er die Vorzüge von dieser Pfanne gegenüber jeder anderen Pfanne, die du im Migros kaufen kannst, für einen streichen. Gell? Mit dieser Pfanne kannst du kochen, das ist total anders als mit irgendeiner anderen. Oder so viel Aroma wird dort erhalten, so viele Vitamine bleiben dort im Gemüse. Das ist anpreisen, versteht ihr? Geht nicht. Für den kleinen Werbespot können wir dann einfach anpreisen. Und das ist wichtig, anpreisen. Und ich tue eigentlich den Wert von etwas vorher. Und ihr werdet merken, das hat dann nachher schon etwas zu tun. Und mit dem Preisen, wenn wir Gott preisen, wenn wir ihm den Wert, den er für unser Leben hat, dem einen Ausdruck geben. Aber ich muss zugeben, das Wort Preisen, das ist in unserem normalen deutschen Sprachgebrauch eigentlich nicht so vertraut. Es ist effektiv ein Terminus technicus, der sich auf geistliche Sachen in erster Linie beschränkt. Da haben wir nochmal die Bildchen. Jetzt haben wir den dritten Begriff, die Anbetung. Wir sind immer noch bei den deutschen Wort, Anbetung. Was bedeutet das? Hat da jemand eine Ahnung? Etwas anzubeten. Etwas verherrlichen. Etwas bewundern. Sehr gut. Etwas anhimmeln, genau. Etwas vergöttern, ja.
Verbeugen.
Vor etwas um sich verbeugen. Mhm.
Und nachher
eifern. Etwas nachher eifern, Autorität anerkennen, ja. Genau, das ist, also Anbetung ist ganz eigentlich ein starker Ausdruck. Es ist eine bettende Verehrung von einem Gott, das ist jetzt wieder nach Wikipedia da. Also dort, wo die Israeliten um das goldige Kalb herumtanzt sind, haben sie das Kalb zum Gott gemacht und es anbetet. Und ihr habt es vorher auch schon, also in eurer Definition, das ist dann nicht begrenzt, das ist nicht nur Gott gegenüber, den man anbeten kann. Man kann auch irgendetwas anderes anbeten. Und das ist genau dort, wo nachher das erste Gebot und auch das zweite Gebot im Alten Testament zum Tragen kommt, wo Gott gesagt hat, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir und sie nicht anbeten. Das heisst, sie nicht sich vor ihnen verbeugen, nicht sich eigentlich diesen Mächten und diesen Götzen sich hingeben, sie verehren, sie vergöttern, sondern ihr sollt das alleine zu mir machen. Und wenn ihr dort nicht gehorsam seid, hat es Folgen bis ins dritte und das vierte Glied. Wenn ihr aber mir treu seid, wenn ihr mir anbetet, sagt Gott, dann werdet ihr über tausende von Generationen Schutz und Segen erleben. Also Anbetung, das wollte ich euch jetzt schon mitgeben, jetzt haben wir keinen Strom mehr. Anbetung ist etwas, wie soll ich das ausdrücken? Es ist etwas Lebensentscheidendes. Wer und was du anbetest, entscheidet darüber, wer du bist und was für eine Richtung dein Leben einnimmt. Und wenn du die falschen Sachen anbetest, vergötterisch, verhimmlisch, verherrlichst, dann hat das Konsequenzen auf dein ganzes Leben. Merci vielmals. Also das ist ganz eine wichtige Form und das ist viel eine tiefere Dimension als Loben und Preisen, habt ihr es gemerkt? Und mit Anbeten tue ich mein ganzes Leben eigentlich wie etwas weihen, etwas zur Verfügung stellen, mich hergeben, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Das ist Anbetung. Das ist also nicht nur Sinn, ich bete dich an, sondern es hat eine ganz tiefe Dimension. Der zweite Aspekt, den wir etwa brauchen in unserem Sprachgebrauch, wenn wir von der Angebetene oder die Angebetene reden, dann ist es eine geliebte Person, die wir verehren. Das ist so, wo man diesen Begriff etwa noch braucht. Und nachher wird es meistens schon eben der Gottesdienst oder Götzendienst, eines von beiden. Das ist übrigens das Einzige. Wir haben ja jetzt die Serie gehabt über Familienwerte, Mann sein, Frau sein, Partnerschaft und so weiter. Das ist das Einzige, die einzige Ausnahme, die uns Gott erlaubt, wie einem Menschen gegenüber so eine Art wie eine anbetende Haltung, eine Hingabe einzugehen. Das ist in der Ehebeziehung. Das ist die einzige Ausnahme. Alles andere ist Götzendienst. Dort ist es erlaubt, sich einander gegenseitig zu verschenken, sich gegenseitig einander auch hinzugeben. Sich in eine gewisse Abhängigkeit auch voneinander zu begeben. Jetzt kommen wir zu den hebräischen Begriffen. Loben und Preisen. Das erste ist Yada. Und das heisst wörtlich übersetzt die Hand werfen. Und zwar so, wie man sie bei einem Steinwurf oder bei einem Pfeilwurf würde werfen. Also das heisst, wie schiessen in einen Stein? So, hä? Also das ist die Handwurf, so. Das ist Bewegung. Und du merkst, beim Pfeil ist es ganz ähnlich, darum ist es wahrscheinlich, dass die beiden Pfeil nehmen, ich habe ein bisschen anders in Hand, nehme ich noch ein bisschen Anlauf. So, die Hand werfen heisst das. Ja, da. Das ist übrigens einer von diesen Begriffen, der sehr oft gebraucht wird, wenn in unseren Übersetzungen Loben oder Preisen steht. Vielleicht schon zum Vornherein, darum ist jetzt Loben und Preisen hier zusammen. Das Hebräische unterscheidet nicht zwischen Loben und Preisen. Das gibt keine Unterschiede. Und wir haben nicht nur zwei Begriffe, sondern acht, wo unterschiedlichste Bedeutungen haben, die aber in unseren deutschen Übersetzungen oft einfach mit Loben oder Preisen übersetzt sind. Und dann spüren wir jetzt ein bisschen nach. Also der erste hier, ja da, das heisst die Hände werfen. Das erste Mal in der Bibel kommt das im 1. Mose 29, 35 vor. Dann wurde sie noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte, diesmal will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda. Also diesmal will ich dem Herrn... Wie sieht das aus, wenn ich meine Hände in die Luft schiesse, wirfe? Kennen wir doch, oder? Wie machen wir das? Das ist nicht so etwas Fremdes.
Jubeln.
Ja. Yeah, ein Sohn. Das mal will ich der Herr preisen. Ich wirfe meine Hände in die Luft. He? Die machen das da. Die Hände in die Luft werfen, jubelnd. Wir werden das jetzt gleich noch sehen, für die, die irgendwo mit Lobpreis und so nicht so vertraut sind mit dem Kirchlichen. Ein Fußballmatch ist ein wunderbares Illustrationsinstrument, was wirklich Lobpreis und Anbetung ist. An welche Adresse das geht, das müsst ihr selber entscheiden. Aber die Ausdrucksformen entsprechen ziemlich dem, was die hebräischen Begriffe meinen. Es hat ein Go gegeben, was machen wir? Yeah! Das ist ja da. Noch ohne zu schreien. Ja, da ist ohne Lernen. Das kommt das über das Nächste. Gut, ist die Frage, ob man das kann, ohne schreien. Kann man das? Das ist ein bisschen schwierig. He? Nehmen wir den nächsten Begriff, dann wird es ein bisschen klarer. Das ist Schwach. Das heißt, mit einem lauten Ton angeben, schreien, befehlen, preisen, triumphieren. Hier haben wir jetzt eigentlich den Siegesruf drinnen. Da wäre jetzt der Ton zu dem, was vorher nur eine Handbewegung war. Darum kommen die Begriffe dann manchmal nachher auch zusammen. Also jetzt wird mit lautem Ton. Jetzt hören wir mal, wie das tönt. Jetzt können wir da schnell umschalten. Wie muss ich jetzt doppelt haben? Nein. Ja, es geht nicht. Sind wir jetzt da? Ich weiß, ich muss drücken, dass es dort aufhört. Jetzt ist es gegangen, ja. Also, jetzt lassen wir mal, wie das tönt. Das ist natürlich schon. Ja, jetzt habe ich es gekriegt. Gehen wir mal zurück da. Also das wäre es gewesen, das Schabachen mit Lauten, Schreien, Preisen, Triumphieren, he? Sieg! Das wäre noch nicht nötig gewesen, dass man es einblendet hat, das hättet ihr auch schon gewusst. So ist Schabach und ein Psalmwort 145, Vers 4, wo das drin vorkommt: Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Also wenn man das jetzt da einfügen würde, das Preisen, ja, sind wir dort, wo das Wort ist, ist es dick und umgestrichen, dass ihr wisst, was jetzt da eigentlich das Wort wäre. Also, Kindeskinder werden deine Werke mit lautem Schreien triumphieren und deine gewaltigen Taten verkündigen. Es ist interessant, wenn man den Gesamttext liest, merkt man oft, dass die Erklärung fast vom Wort nachher ein bisschen drinnen ist. Und darum weiss man ja, was die verschiedenen Begriffe eigentlich bedeuten und sich auch voneinander unterscheiden. Also jetzt haben wir ja da gehabt, Hände werfen, schreien, triumphieren. Und jetzt haben wir einen dritten Begriff, das ist Halal. Das ist also nicht nur das Fleisch, das irgendwie da rein sollte nach islamischem Brauch, sondern es ist ein hebräischer Begriff. Und das heisst, das ist noch schlimmer, also es tut mir leid, das ist rühmen, lärmend feiern, und das Begriff, das ist halt im Englischen so, raven ist gestanden, also das ist krass, also das ist das, was Halal heisst, und verwendet ist es unter anderem hier im Psalm 22, 23 und 24. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern inmitten, denn der Versammlung will ich dich loben, ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobet ihn. Also das heisst mit anderen Worten, in der Versammlung wollte lärmend feiern, riefen. Und die der Herr fürchten, sollen jetzt gleich machen. Lärmend feiern. Und da sind die Fußballfans, glaube ich, ein Stück voraus. Halal. Der nächste Begriff ist Barak. Das ist jetzt ganz etwas anderes. Das heisst, kniend vor Gott anbeten. Knien, segnen, beglückwünschen, loben, danken. Kann man so übersetzen. Grundbedeutung ist ja, also das, was so ein bisschen rot ist, das ist immer die Grundbedeutung von diesem Begriff. Kniend vor Gott anbeten, da haben wir ein Beispiel in 1. Chronik 29, 20. Und David sagte zu der ganzen Versammlung: Preist doch den Herrn, euren Gott. Und die ganze Versammlung priest den Herrn, den Gott ihrer Väter, und sie verneigten sich und warfen sich nieder vor dem Herrn und vor dem König. Da haben wir jetzt aber wieder das gleiche Beispiel wie vorher. Der Zusammenhang vom Vers erklärt nachher auch noch, ein ist das Verb, das gebraucht wird. Das ist ein anderes Verb hier, das Barak. Also das heisst eigentlich schon, ich wirfe mich vor dem Gott zu Boden. Ich gehe auf die Knie. Sich vor Gott kniend niederwerfen, und sich verneigen und warfen sich nieder vor dem Herrn. Das geht also so ab auf die Knie. Und die Hebräer, der rückt nachher, wie man das vom Islam her kennt, bei diesen Gebeten, bis die Stirne, bis an Boden ab. Das ist eine biblische Gebetshaltung und eine Gebetsform. Müssen wir uns nicht irritieren, wenn wir das Moslem so machen, das Gefühl haben, das sei etwas Schräges. Die also Körperhaltung, die der Inhalt ist dann eine andere Frage. Also kniend vor Gott anbeten. When life knocks you down to your knees, remember you are in the perfect position to pray. Das heisst übersetzt, wenn das Leben dich in die Knie zwingt, dann denk daran, du bist in der perfekten Position zum Beten. Jetzt haben wir einen weiteren Begriff, das ist Zamar. Das wird jetzt etwas für den Reno. Jetzt kommt Freude auf. Mit den Händen ein Musikinstrument berühren, heisst das. Wörtlich übersetzt. Also mit anderen Worten, ein Instrument zu spielen. Und interessant ist immer noch, es ist immer eigentlich im Zusammenhang und nachher mit selber dazu singen. Einfach nur, dass ihr jetzt merkt, das muss ich jetzt vielleicht auch noch sagen, jetzt haben wir schon ganz viele Begriffe angeschaut und bis jetzt hat noch gar niemand gesungen. Gell? das hat da noch gar niemand Musik gemacht. Unsere Vorstellung von Lobpreis ist immer, das hat irgendetwas mit Singen und mit Musik zu tun. Wo alle Bischöfe bisher haben angeschaut, hat niemand gesungen, hat niemand Musik gemacht. Einfach nur, dass wir so mal so im Hinterkopf haben. Also Lobpreis, Anbetung hat nicht primär etwas mit Musik und mit Singen zu tun. Aber wir sehen es jetzt eben auch. Aber nicht allein. Zamar, da kommt es jetzt. Also ein Musikinstrument berühren, sie spielen und mit der Stimme begleiten, das ist die Grundbedeutung von dem. Und man könnte sagen, es heisst feiern mit Gesang und Musik, singen und loben. 1. Chronik 16, 19 haben wir hier ein Beispiel, singt und spielt ihm, redet von allen seinen Wundern. Das ist jetzt in den Übersetzungen, heisst sie eben singt und preist ihn. Hier ist jetzt, das ist glaube ich Elberfelder, die heisst jetzt, meint ist richtig übersetzt, also wo man ja auch könnte, die hebräischen Worte von Anfang an ein bisschen neuer übersetzen. Aber der Exzess ist zum Teil auch kompliziert. Singet und spielt ihm, redet von allen seinen Wundern. Das könnte ja so aussehen. Spielen mit verschiedenen Instrumenten. Singen und spielen. Ein Fest feiern oder feiern einfach. Das ist da Zamar. Jetzt haben wir einen weiteren Begriff, das ist Tehilla. Und das ist nichts anderes als eigentlich das Singen von Halals. Also jetzt singen wir das, was vorher war. Was war Halals schon wieder? Schnell zurück. Was ist das noch? Da. Ah, das war Raven. Also jetzt dürfen wir dort auch noch singen dazu zum Raven. Ist also nicht verboten. He? Das Singen von Halals, singen oder loben mit Musik, aber jetzt mit Lärm. He? Das gefällt jetzt unseren Worshippern natürlich. Also mit Lärm, mit Musik, laut. Psalm 33, 1 bis 2 haben wir da als Beispiel. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, denn den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Zither, spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe. Also da ist jetzt so der Begriff Lobgesang drinnen. Also ich habe natürlich jetzt bewusst auch ein bisschen Übersetzungen genommen, was zum Teil dann schon gerade eben auch Bedeutung haben aufgenommen. Da kommt jetzt der Lobgesang drinnen vor. Mit zitternden Instrumenten kommen wir dann auch wieder vor. Interessant ist jetzt der zweite Begriff, jetzt Preis, das ist jetzt wieder ja da, also das wisst ihr noch, ja da. Hand erheben. Machen das mit dem Spiel von der Zitter oder zehnseitigen Harfe. Da gibt es heute nicht mehr die Instrumente nicht mehr in dieser Art. Gut, jetzt sind wir schon, jetzt sind wir mit Preis und Lob durch. Jetzt kommt die Anbetung. Ich bin nicht sicher, ob das alle Wörter sind im Hebräischen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist nicht ganz einfach, die rauszufiltern, weil wie sie sehen, in unseren deutschen oder in den englischen Übersetzungen kommen sie nicht vor. Die hebräischen Begriffe, und das heisst, ich muss nach denen ja suchen, die ich habe. Und dann muss ich schauen, was dort für ein Strongsnummer auch hinten dran ist, und schauen, ob es an einem Ort das Gleiche ist, oder ob es irgendwo eine Änderung gibt. Und ich kann mir vorstellen, das ist mit viel Arbeit verbunden, das alles zu forschen. Und wenn man sich auf Arbeiten von anderen Leuten verlässt, die das schon gemacht haben, und feststellt, dass nicht alles ganz stimmt, dann merkt man, dass es besser ist, wenn man es selber macht. Also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Was mir wichtig ist, ihr habt es gesehen, bevor wir jetzt in die Anbetung reingehen, wenn die Bibel von Loben, von Preisen redet, das ist eigentlich fast immer verbunden und mit einer konkreten körperlichen Haltung oder mit einer Ausdrucksform. Die ersten Begriffe, die wir hatten, sind sogar nur da. Du hast mit Singen oder mit sonst etwas gar nichts zu tun oder musizieren. Und wenn es heisst, Hände in die Luft werfen, oder wenn es heisst, abknäulen, oder wenn es heisst, eben mit Lärmen ein Fest feiern, Jubel, Schrei, dann ist das nicht unbedingt Singen, Lobpreis, wie wir uns das vielleicht so vorstellen. Und gewöhnt sein. Heisst aber auch nicht, dass wir jetzt hier einfach irgendwo so nichts raus einfach allein sollen machen. Sondern wenn ihr die Bibelstellen im Zusammenhang anschaut, meine, das Volk hat meistens, oder die Personen, die das dann beschreiben, die haben einen Grund gehabt. Das ist im Fußball auch so. Oder du jubelst nicht, wenn der Gegner das Goal schießt. Du jubelst, wenn deine Mannschaft das Goal schießt. Also es gibt eine äußere Situation, es gibt äußere Umstände, wo solches Verhalten begünstigen, nachlegen. Aber die Challenge, das werden wir hier in den nächsten Predigten anschauen, ist natürlich, was ist jetzt, wenn die äußeren Umstände nicht da sind? Können wir denn, dürfen wir denn, sollen wir denn das eine oder andere gleich machen? Würde es vielleicht unserer Seele gut tun? Wenn jetzt unsere Mannschaft verloren hat, nehmen wir jetzt noch 3 Tage depressiv in die Gegend rumlaufen. Und was machen wir da? He? Wenn wir trotzdem unseren Gott schauen. Das Geniale ist, im Gegensatz zu der Fußballmannschaft ist ja Gott nicht irgendwie Launen ausgesetzt. Er ist auch nicht in der Gefahr, dass er ständig verliert. Und wenn sich das für uns manchmal so anfühlt, eine Niederlage zu haben, auch im eigenen Leben, fühlt sich manchmal so an. Aber wenn ich auf Gott schaue und weiss, und mit diesem Bibelvers in Erinnerung rufe, Römer 8, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, dann gibt es mir einen Grund, mein Gott trotzdem zu loben. Weil ich lobe ja Gott, ich lobe nicht die negativen Umstände. Ich muss mich nicht freuen über eine Niederlage, die ich jetzt gerade erlebt habe. Aber ich kann mich trotzdem freuen an meinem Gott. Ich kann mich trotzdem zujubeln, weil er immer noch der Sieger ist, weil er es vollbracht hat. Und ich kann ihm sagen, und ich liebe dich. Und diese Situation, die muss mir zum Besten dienen, weil ich dich liebe. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und jetzt bin ich gespannt, wie du aus dieser Situation, aus dieser verfahrenen Situation, oder was so immer ist, für mich das Beste machst. Und dafür preise ich dir, dafür jubel ich dir zu. Versteht ihr das? Insofern haben wir die Möglichkeit, dass wir Gott immer zujubeln können, auch wenn es eben nicht darum geht.
Ich möchte auch etwas ergänzen. Sure. Zu dem ja da, das tut es so schön unterstreichen, das ist der Steinwerf oder der Pfeilwerfen. Da haben wir ein Ziel, da richten wir uns aus, oder? Weil wir wollen etwas treffen mit dem. Und für das der Stein kann fliegen kann, oder der Pfeil, tun wir auf. Lassen wir los. Wir richten uns auf Gott aus und lassen alles andere gehen. Das finde ich noch ganz starkes Bild von diesem Leben.
Also wir sind zu den neutestamentlichen Begriffen ja noch gar nicht gekommen. Das kommt erst das nächste Mal. Aber es gibt ja die Stelle, die sagt, werfet alle Sorgen auf ihn. Oder ist schon wieder das Werfen. Auf ihn werfen. Ich lasse los, ich mache es nicht zu meinem eigenen das Problem, sondern ich gebe das Problem ihm ab, ich gebe die negativen Umstände ihm ab und lasse ihn Herr von meinem Leben sein. Und dann kommen wir dann in die Anbetung rein. Das ist dann Anbetung. Mein Leben gehört nicht mir selber. Mein Leben ist ihm geweiht, gehört ihm, ist sein Eigentum. Ihm bete ich an. Ihm gehören, ich mache mich ihm verfügbar. Ist gut? Hat die Frage schon noch dazu oder Ergänzungen? Also ich bin immer froh, aber das ist ja nicht ein Monolog da. Soll es immer nicht sein, als es manchmal ist. Jetzt arbeite ich. Das ist dann nachher fertig, also es geht dann nicht mehr so lange. Schacha! Das ist eigentlich der Begriff vom ganzen Alten Testament, Hebräisch, da habt ihr jetzt, es ist jetzt einfach, es gibt nur den. Also für Anbetung gibt es jetzt nicht nur 8 andere Begriffe. Du hast schon gesagt, das ist ein ganz tiefer Begriff, der wirklich mit Lebenshingabe zu tun hat. Und das ist durchgängig eigentlich der da. Und das ist den Begriff, den wir auf Englisch als Worship übersetzen. Also an allen Orten, wo in der englischen Bibel Worship heisst, ist hier Schacha. Worship. Also auf Englisch sagen wir dem Worship and Praise. Und das heisst eigentlich Anbetung und Preis, oder Anbetung und Lob. Und wir sagen Lob, Preis und Anbetung. So, das sind so unsere deutschen Begriffe. Englisch gibt es das Wort Loben, in dem Sinn gibt es schon, aber es wird nicht gebraucht im geistlichen Sinn. Das ist immer Praise. Schachach. Sich beugen heisst das, Schachach. Sich ducken, auf die Knie fallen, Ehrerbietung ausdrücken, Ehrfurcht tun, hat mich noch interessant gedacht, wie tut man Ehrfurcht? Ehrfurcht tun, Anbetung, das wären die wörtlichen Übersetzungsmöglichkeiten von Schachach. Ein Beispiel, das wir hier haben, das erste Mal, wo das auftaucht, ist 1. Mose 22, Vers 5. Und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel und ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Das ist die Stelle, wo der Abraham mit dem Isaac auf den Berg hochgeht, für ihn zu opfern. Also dort wird der Begriff Anbetung das erste Mal Schacha gebraucht und kommt nachher ganz manchmal noch vor. Sich beugen, ducken, auf die Knie fallen. Das ist eigentlich ähnlich, wie wir vorher gesehen haben, bei Barak. Das heisst ja auch auf die Knie fallen, aber bei Barak ist es mehr einfach Körperhaltung beschrieben. Abknäulen, sich verbeugen. Und hier geht es mehr um die Haltung, die Herzenshaltung. Also auch hier ist die Herzenshaltung immer mit einer körperlichen Reaktion verknüpft. Aber hier steht jetzt die innerliche Herzenshaltung im Vordergrund. Also es geht darum, Ehrerbietung auszudrücken. Ehrfurcht auszudrücken. Ehrfurcht. Das heisst, ich erklüpfe auch ein Gewisses von dieser Majestät, von diesem Gott. Ich bin mir bewusst, wie unbedeutend und klein mein Leben ist gegenüber diesem Gott. Und dem gebe ich in Anbetung Ausdruck. Wow, ich erklüpfe. Ich gehe auf die Knie. Ich demütige mich. Ich erkenne mich selber an als nicht würdig. Das ist all das, was man mit dem kann ausdrücken. Das habe ich vorhin gesagt, es gibt nur diesen Begriff, es gibt noch einen anderen. Das ist Segid, aber das ist nicht Hebräisch. Das ist Kaldäisch und bedeutet das Gleiche. Und das kommt nur im Daniel vor. Sehr wahrscheinlich kommt das dort vor, weil die ja eben in babylonischer Gefangenschaft waren. Und da haben sie sehr wahrscheinlich die Begriffe, die die dort brauchen, übernommen, hat aber die gleiche Bedeutung, Anwendung. Daniel 3, Vers 5 haben wir das. Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zither, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Und da sehen wir jetzt auch schon wieder, die Götzen und Götter fordern die Anbetung von uns raus. Darum habe ich gesagt, Anbetung ist eine viel tiefere Dimension als Loben und Preisen, weil da geht es darum, wem gehöre ich? Wem gebe ich in meinem Leben die Ehre? Auf welche Stimme höre ich? Welche Stimme ist für mich verbindlich? Und heute leben wir in einer Zeit, wo wir nicht von goldigen Töckeln und goldigen Kälbern und solchen Sachen uns verneigen und die anbeten. Nein! Wenn du dir vorstellst, das ganze Alte Testament ist voll Warnungen von Götzendienst. Weil dann haben wir manchmal das Gefühl, das geht uns alles nichts, aber wir haben das alles nicht mehr. Wir haben ja den Baal nicht mehr, wir haben die Astarte nicht mehr, wir haben die goldigen Kälber nicht mehr und das Zeug. Es gibt doch niemanden, wir sind so ein Holztöckchen irgendwie geschnitzt und von dem auf die Knie zu gehen, das ist ja lächerlich. Und haben wir manchmal gar kein Verständnis mehr, was eigentlich Götzendienst ist. Mir geht es so. Aber wenn ihr versteht, dass Götzendienst alles ist, wo du etwas anderem, jemand anderem die Ehre gibst, die Referenz gibst, das Ohr gibst, die Autorität gibst, außer Gott. Alles, was du verherrlichst in deinem Leben, wo nicht Gott ist, ist Götzendienst. Und dann merken wir plötzlich, ups, da gibt es eine ganze Anzahl Sachen in meinem Leben, die dem eigentlich würden entsprechen. Es hat mal, als ich ganz jung war, war so eine Evangelisation, also dann bin ich schon Nachfolger von Jesus gewesen, aber noch nicht so gefestigt in vielen. Dann hat er gesagt, was ist die erste Gedanke am Morgen? An was denkst du so, wenn du aufstehst und du wachst? Und was ist die letzte Gedanke am Abend, wenn du ins Bett gehst? Überleg dir das einmal. Dann haben wir das überlegt. Ich habe sofort eine Antwort gehabt, bei dem war ich gerade frisch verliebt gewesen. Nachher ist der Hammer gekommen und hat er gesagt, du das, was du jetzt gedacht hast, das ist die Götze. Puff! Dann hat es mich verwünscht auf dem linken Scheich. Aber ich musste erkennen, dort, er hat absolut recht gehabt. Weil die Beziehung und die Verliebtheit war überhaupt nichts, was Gott mir gegeben hat oder was irgendwie in der richtigen Ordnung war. Und es hat mich getroffen, das Wort. Vielleicht ist es bei dir ganz etwas anderes, wo du in deinem Leben die Ehre gibst. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, wo man nicht einmal müssen außerhalb irgendwo suchen. Ist es dein Bankkonto, das du verehrst? Ist es deine Arbeitsstelle, wo du deine Sicherheit daraus nimmst? Das können alles Götze sein. Wo wir glauben, wir vertrauen in diesen Sachen zu leben an. Aber der grösste Götz, wisst ihr, wo der hockt? Ja, der grösste Götz bist du selber. Wenn du nämlich auf deinem Lebensthron hockst und dich selber anbetest, das ist der grösste Götzendienst. Wenn du ausser dir und dem, was sich deinem Verstand und deiner Erkenntnis entzieht oder widerspricht, niemandem sonst ärgerst, wenn du dich entdeckst, wenn du ständig am Feiten bist, wenn die biblische Wahrheiten austeilt werden, das ist jetzt für mich nicht logisch. Das ist für mich nicht einleuchtend. Da habe ich jetzt aber andere Erfahrungen gemacht. Weißt du, was du da machst? Du tust dein eigenes Erkennen, dein eigenes Wissen über Gottes Erkenntnis stellen und machst dich selber grösser als Gott. Das ist Götzendienst. Das ist genau die Versuchung, die im Paradies war, wo die Schlange gekommen ist und gesagt hat, wenn ihr von dieser Frucht esset, dann werdet ihr sein wie Gott. Wie Gott. Und ihr könnt ihn selber erkennen. Braucht ihr gar nicht mehr. Ihr seid dann selber wie Gott. Ich glaube, das ist unsere ganz, ganz grosse Gefahr, vor allem in der heutigen Zeit, die Selbstanbetung, die Selbstverherrlichung, der Egoismus, wo man sich nur noch selber im Mittelpunkt sieht. Alles muss dienen, dass sich meine Pläne, meine Vorstellungen, meine Wünsche erfüllen. Und wenn wir noch ein bisschen religiös angehaucht sind, dann missbrauchen wir den Begriff bewusst, missbrauchen wir Gott noch dazu, dass er meine Wünsche und meine Vorstellungen und meine Karriere der auch noch segnen sollte und das alles noch sollte tischen, dass dem und dem ja gut kommt. Aber in der Wurzel ist es eine Selbstverherrlichung, eine Selbstanbetung, ein Egoismus. Und ich glaube, der Götz, da möchte ich ihn herausfordern, der müsste von diesem Thron abstoßen und sagen, ich und mein Leben und mein Haus, wir dienen dem Herrn, wir gehören dem Gott und wir demütigen mich, ich gehe auf die Knie und ich erkenne, ich anerkenne, dass ich nicht alles weiss dass ich nicht alles wissen muss. Ich muss anerkennen, dass Gott mein Versorger ist. Dass Gott mein Schöpfer ist, mein Erhalter ist. Dass Gott mein Lebensziel ist, mein Lebensinhalt ist. Und ihm allein gehört alle Ehre, ihm allein gehört alle Anbetung. Von ihm wollte ich auf die Neue gehen. Und ich will mich nicht selber zum Götz machen. Und ich will auch nicht anders in meinem Leben zum Götz werden. Ja, Vater, und du bist Vater geworden, weil du uns als deine Söhne und Töchter gezeugt hast, Leben geschenkt hast mit dieser, in dieser Ordnung, dass wir dich als den Schöpfer, als das können verehren und anerkennen, wo du bist. Jesus, und wir bekennen, dass du als der Sohn das Opfer gebracht hast, das gelangt hat, dass unsere Sünden und unsere Schuld vergeben werden können. Und wir beugen uns heute Morgen vor dir und wir sagen, wir bekennen dir auch jeden Götzendienst in unserem eigenen Leben. Wir bekennen dir da, wo wir andere Sachen höher gewertet haben, geachtet haben als dich. Wir bekennen aber auch, wo wir uns selber höher geachtet haben, als dir und dein Wort. Wo wir gemeint haben, wir wissen alles immer noch besser. Und uns widersetzt haben, deinen Anweisungen, deinem Reden, wo wir gemeint haben, so wie wir es verstehen, so wie es jetzt gegeben wäre, wäre besser, als wie es du meinst. Vergib uns. Wir demütigen uns vor dir, Vater. Und anerkennen, dass du der König bist. Und wir deine Diener sind. Wir dein Volk sind, wir deine Söhne und Töchter sind, adoptiert sind, ihnen versetzt in das Reich vom Licht. Und so wie der Paulus sagt, ich bin ein Sklave von Christus. Und sich selber demütigt, sich selber die Sklavenposition gibt, gibst du uns die Sohnes- und Tochterposition und sagst, ihr seid geliebt. Ich nehme euch an. Du nennst uns Freunde, Jesus. Aber dass das geschehen kann, müssen wir uns selber absterben und uns demütigen vor dir. Das wollen wir tun heute Morgen. Und wir wollen auch bekennen, dass wir keine Ahnung haben, was Lobpreis eigentlich ist. Wenn wir jetzt die Begriffe alle gelesen haben, und wir wollen dich bitten, dass du dich erbarmst und uns erfüllst neu mit deinem Geist. Und vielleicht ist es dran, dass das Zenden oder andere noch für sich etwas bekennt, ableitet, in die Ordnung bringt vor Gott. Und wir wollen zusammen auch eine Zeit noch einmal haben, wo wir auch mit Liedern den Gott wollen besingen, ihn wollen anbeten, ihn wollen preisen, ihn wollen loben. Die Band kann sonst jetzt vorkommen.